Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Hum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ja, wir entschuldigen uns nicht, aber das Leben hat seine Geschichten geschrieben. Schöne und weniger schöne. Was kann man noch sagen? Schöne, weniger schöne? Thomas, München, sag du, also du formulierst doch auch gut. Noch besser, als ich es hier könnte. Das Leben hat uns beansprucht.
Ja, schönen guten Abend erstmal, Christian. Mhm. Nach Köln. Ja, doch, so sagst es ja. Also schöne, weniger schöne Geschichten, aber das Übliche.
Ja, aber der Radsport schreibt auch noch Geschichten und die wollen wir zumindest in unserer Chronistenpflicht noch nachholen, beziehungsweise dann auch jetzt in jüngere Vergangenheit gehen. Und als erstes müssen wir den Giro abbinden. Und ich glaube, dass wir da so ein bisschen jetzt länger gebraucht haben, hat auch damit zu tun, na, so richtig viel gibt es auch nicht mehr zu erzählen und so richtig... Vielleicht ist das Fazit sogar das Interessanteste am Ende, was wir da ziehen von der Geschichte. Und ah ja, genau, eine Sache waren wir komplett unterschiedlicher Meinung. Und das gut, dass mir das jetzt noch einfällt, das wäre mir sonst immer nach der Sendung eingefallen. Aber arbeiten wir das mal auf, was wir da noch hatten. Wir waren bei Etappe 16 stehen geblieben. Vielleicht machen wir die einfach, weil ich glaube, die meisten, entweder sie haben es schon wieder vergessen und wir müssen es jetzt hier, gehen wir durch den Schnelldurchgang.
Nee, tatsächlich sagst du es, also das ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum wir jetzt nicht sofort aus unserem Loch gesprungen sind, nachdem der Giro zu Ende war.
Ach, wir sind in welchem Loch, das ist aber eine schöne Formulierung, in welchem Loch hast du denn gesessen? Also ich habe hier, ja stimmt, aber wenn man das... Also metaphorisch sieht.
Einfach, ja, es war, hat uns nicht vom Hocker gehauen, sage ich mal. Auch nicht diese letzte Wochenende. Vielmehr dann schon eher, da kommen wir vielleicht später noch dazu, hat der Frauen-Giro das geliefert, was die Männer an Spannung nicht gebracht haben.
Ja, also wir hatten noch Etappe Nummer 17. Das war die Etappe, die so ziemlich bergauf ging, Hügelchen und so weiter, einige Höhenmeter. Das war die mit der Ausreißergruppe, oder sich aus einer Ausreißergruppe heraus formierend von Michael Wallgren vom Education First, endlich, den ich ja die Daumen gedrückt hatte, gewonnen hatte. Vingegaard hatte zu dem Zeitpunkt nur knapp Vorsprung vor Leknes, nee, wie war das? Ja, doch, nur knapp, nee, vor Felix Gall. Quatsch, was erzähle ich denn da? Felix Gall, 4 Minuten, Arensmann, Jay Hindley, das kam noch Etappe Nummer 18, das war dieses flache Ding, was am Ende...
vielleicht noch zu der Etappe, erster Grand Tour Etappensieg für Michael Wallgren mit 34 Jahren. Der war ja auch lange Zeit hatte schon große Siege gefeiert, um Lopez Newsblatt zum Beispiel hat er gewonnen, Bronze bei der WM geholt, also dritter Platz. Amstel hat er gewonnen, ja, aber dann hat er einen schweren Sturz gehabt. 2023 und war dann, wenn du dich erinnerst, auch mal in das Development-Team von EF so ein bisschen degradiert und hat sich dann aber wieder hochgearbeitet und jetzt, ja, dann doch im fortgeschrittenen Alter doch noch eine Grand Tour-Etappe gewonnen.
Ja. 18 Etappe mit Paul Manier von Soudal Quickstep gewonnen. Da war glaube ich, Jonathan Milan auch wieder relativ unglücklich. Aber auch so das typische Spiel, ne? Ausreißergruppe werden eingeholt, also nichts Besonderes. Dann kam die Etappe Nummer 19. Das war, glaube ich, die wir so ein bisschen als Königsetappe auch ausgemacht hatten.
Mit wie wir schon gesagt haben, war das zum Anschauen landschaftlich absolut toll.
Ja.
Da habe ich es nicht bereut, vom Fernseher zu sitzen, um mir die Dolomiten anzuschauen. Sportlich gesehen, ja, doch, auch interessant, sage ich mal. Vorne mit dieser Spitzengruppe, der Kampf ums Bergtrikot mit Ciccone und einer Rubio, die sich da so ein bisschen, die nicht beste Freunde werden mit Sicherheit, hat wahrscheinlich dann auch jeder auf der Etappe gesehen, dass Rubio dann Ciccone die Bergpunkte weggesprintet hat, nachdem Derek G, also der Teamkollege von Ciccone, am Zwischensprint dann gesprintet ist und es war wohl, also zumindest nach Version von Rubio so ausgemacht, dass er den Zwischensprint bekommt. Mhm. Und dann hat er sozusagen den Teamkollegen von Derek G, nämlich Ciccone, dafür bestraft, dass G ihm den Zwischensprint weggenommen hat.
Mhm. Ja, hinten schlug Gall Vingegaard, allerdings zeitgleich, insofern machte das jetzt auch nichts und Zeitmonis gab es auch nicht mehr. Und vorne holte sich dann Sepp Kuss das Ding, also die Königsetappe, wo man auch dann wieder, ist er dann schon fast, also ich glaube, wenn Vingegaard gewollt hätte, dann hätte er das Ding an den Tag auch holen können, oder?
War das ja, sie wollten es ja genauso haben an dem Tag, dass Sepp Kuss die Etappe gewinnt und Vingegaard einfach kontrolliert. Also wenn der gewollt hätte, dann hätte er auch noch nach vorne fahren können. Aber ich denke, das ist auch dann mal so eine schöne Geste von Vingegaard in Richtung seines Teamkollegen, der dann jetzt auch Etappen in allen drei Grand Tours, Tour de France, Vuelta, die er auch schon in der Gesamtwertung gewonnen hat, an seinem Palmarès anschreiben konnte.
Aber da kann man auch wieder so sagen, ne, auch von Vingegaards Gnaden, der Sieg damals
bei der Vuelta, ja.
Ja. Aber nun ja, was soll's. Also er hat sein Ding da gemacht und hatte nicht auch Vingegaard zwischendurch gesagt, dass das eine schöne Geste wäre, hier seinen Mannschaftskollegen noch ins weiße Trikot zu fahren, also
Pigazzoli,
genau.
Ja, das daraus ist dann aber schlussendlich nichts geworden, ne?
Ja, also es gelingt auch nicht alles, was sie sich vornehmen. Das ist ja auch mal ein kleiner
Trost. Ist auch ein Wunschkonzert.
Ja, genau. Es ist ein Giro und kein Wunschkonzert. Etappe Nummer 20 kam dann noch. Das war, helf mir mal auf die Sprünge, das waren diese zwei hohen Berge, ne? Zwei Berge am Ende.
Piancavallo ging es zweimal rauf und runter.
Und da war dann aber der Drops auch gelutscht, ne? Also da kam ja, wenn ich es richtig erinnere, also ne, gar keine richtigen, also stand niemals wieder zur Debatte, dass Vingegaard das Ding nicht holt, sagen wir mal so.
Auf der Etappe vor allem, weil die
das hatte er noch gewonnen, stimmt.
Weil die auch sehr prestigeträchtig war, ja. Also war das schon für ihn nochmal ein Ziel, das Ding zu gewinnen? Und er hat auch an dem Tag den Rekord von Marco Pantani an dem Anstieg um 3 Sekunden unterboten, 36 Minuten 17.
Aber macht nicht solche Ergebnisse, solche Zahlen nicht immer, also man sagt dann immer, ne, also ja, die Räder sind leichter geworden oder die Gänge sind besser, die Ernährung effektiver, die Bekleidung besser und. Aber 37 Sekunden auf den Pantani, der zum damaligen Zeitpunkt, sagen wir es einfach mal mutmaßlich, jetzt auch nicht alles nur mit Wasser und Brot gefahren ist.
Aber das, kann man skeptisch sehen, aber es ist mittlerweile Realität, dass auch in diesem Jahr viele dieser Rekorde getoppt werden. Mhm. Und wenn man sich das jetzt mal als Referenzmaßstab so ein bisschen heranzieht, jetzt diese Zeit von Vingegaard, 36 Minuten 17 an dem Anstieg, 6,78 Watt pro Kilogramm ist er da gefahren und man kann sich das schon einigermaßen ausrechnen, dass man in diesem Jahr, also prognostiziere ich mal, bei der Bergankunft in Alpe d'Huez zumindest an einem der beiden Tage so um die 6,9 Watt pro Kilogramm für gut 36, 37 Minuten fahren muss, um Pogacar zu schlagen. Von daher ist da Vingegaard schon nah dran, sage ich mal, also was die Form angeht. Aber er machte auch so den Eindruck, dass er jetzt noch zulegen kann. Also ich hatte eher das Gefühl, dass er beim Giro da hinten raus noch stärker geworden ist. Und das zeigen eigentlich auch die Zahlen, weil bei dieser ersten Bergankunft am Blockhaus hat er, meine ich, über einen ähnlichen Zeitraum eine bisschen schwächere Leistung noch gebracht.
Lass uns das mal am Ende, würde ich gerne so einen kleinen Themenkomplex, wie gut ist Vingegaard gerade, da können wir das, glaube ich, ganz gut einfließen lassen. Weil das so eine ähnliche Frage hatten wir auch schon mal uns gestellt, so nach dem Motto, ist das der beste Vingegaard, den wir überhaupt je gesehen haben im Moment? Jetzt, wo du das so beschreibst, sage ich nein. Oder ja, aber vielleicht der beste zum jetzigen Saisonzeitpunkt, kann man ja auch sagen. Aber lass uns das vielleicht mal am Ende durchgehen. Gibt es sonst noch was zu der Etappe 20? Eigentlich nicht, oder? Also Gall 1,15 dahinter, das spiegelt, glaube ich, auch ganz so gut wider, wie das Niveau zwischen den beiden war.
Also der Kampf ums Podium wurde ja noch letztes Jahr entschieden auf der Etappe am Tag vor. Das hat man gerade ein bisschen unterschlagen. Ist zum einen Derek G. nochmal nach vorne durch diesen Ausreißversuch in der Gesamtwertung gekommen um einen Platz. Und Jai Hindley hat Timon Arensmann auf der 19. Etappe bereits vom Podium gefahren. Und das blieb dann auch auf der 20 so. Also Vingegaard vor Gall, vor Hindley, vor Arensmann und G. Das waren dann die Top 5 und dahinter sicherte sich dann Afonso Eulalio das weiße Trikot.
Mhm. Stimmt, klar. Rom war dann eine Sprintankunft, die dann zum Glück von meinem Italiener namens Jonathan Milan mit seiner, ich glaube, war das die dritte Etappe, die er gewonnen hat?
Die erste tatsächlich bei diesem Giro.
Der hatte mehrere gewonnen. Milan, erste Etappe, ja.
Genau, also das war ja schon so ein bisschen aufgeheizte Stimmung im Team Lidl Trek. Wir erinnern uns da an diese Mailand-Etappe, wo die geflucht haben, dass dann die Ausreißer von den Begleitmotorrädern begünstigt wurden sein. Aber da, an dem Tag, da haben sie wirklich alles richtig gemacht. Das einzig Spannende fand ich an dem Tag war die Aktion von Gna. Ich weiß nicht, ob du das auch noch in Erinnerung hast, der da irgendwie 12 Kilometer vom Ziel oder schon ein bisschen weiter weggefahren ist, dann aber ja mit zwei Leuten auf dem Gepäckträger, die nicht mitfahren wollten, aber er hat sich gesagt, ja gut, was soll ich jetzt noch machen bei diesem Tiro? Ja. Ich fahre jetzt einfach Vollgas bis zum Ziel und gucke, wie weit ich komme. Hat dann leider nicht gereicht, hätte ich ihm gegönnt. Nichtsdestotrotz, Milan war es ja auch sehr zu gönnen, nachdem er es so oft irgendwie probiert hat bei diesem Giro. Und das Team wurde stand für mich so ein bisschen zu Unrecht viel in der Kritik, weil die ja mit sehr hohen Ambitionen auch angetreten sind, mit G in der Gesamtwertung und mit Milan in den Sprints. Letzten Endes haben sie da jetzt die Schlussetappe gewonnen. Sie nehmen das Bergtrikot mit Ciccone mit und einen guten fünften Platz in der Gesamtwertung. Also lässt sich die Bilanz doch sehr sehen.
Ja, aber wenn man vielleicht reingeht mit dem Anspruch, dass Milan mehr als eine Etappe gewinnt, dass G vielleicht mal aufs Podium kommt, das Bergtrikot gut, das haben sie nicht eingeplant gehabt, gehe ich mal von aus einfach. Also ich glaube nicht, dass die Ciccone von vorher gesagt haben, du holst das Bergtrikot. Das ist dann mitgenommen. Ich kann verstehen, zumindest wenn man mit Erwartungen reingeht, naja, dann hat man halt das Bergtrikot noch, ne, was eigentlich eine Leistung als solches alleine schon aus sich heraus ist. Aber ein bisschen kann ich das verstehen. Andererseits, ich glaube, es gibt einen Haufen Teams in diesem Giro, die gerne mit denen getauscht hätten, wenn man die Schlussbilanz sich anbetrachtet. Das stimmt, das muss auch klar sein. Also da waren ja wirklich manche, wo man nicht viel. Wobei mir gerade das mit Milan, also mir fällt gerade auf, dass das schon so lange her ist, ey, dass ich da so wenig Erinnerung noch dran habe, dass das die erste Etappe war, ja.
Naja, wenn du es gerade ansprichst, für den Rest blieb nicht so viel. Nee. Also da haben dann doch wieder einige wenige Teams das Gros des Kuchens an Etappen unter sich aufgeteilt. Ja. Also müssen wir jetzt nochmal genauer anschauen, aber alleine Narváez, also der ist ja übrigens dann auf der war ja noch in Schlagdistanz für das Punktetrikot, ist dann aber auch auf dieser, ich meine auf der Königsetappe war es dann ausgestiegen, nachdem er gestürzt war mal, hat ja alleine, wie viele Etappen hat der gewonnen?
Drei, genau,
ja. Und dann Vingegaard hat viele abgeräumt.
Cool, sagen wir mal, sag ja einfach das Team Wismar, ne? Also mit Kuss, Vingegaard.
Absolut.
Da sind also Manier manche.
Ihr gewinnt drei Etappen.
Ja. Und die Italiener sind auch nicht, ne? Du hattest ja, glaube ich, vorher gesagt, so italienische Etappen würde ich von, ne? Betiol, Ganna, Ballerini, da sind ja schon ein paar dann in Richtung Milan, also vier verschiedene Etappensieger aus Italien.
Ja, hätte man nicht gedacht. Also nee. Da hat sich das Daumendrücken gelohnt.
Ja, und was sagen wir denn jetzt, also wenn wir den Giro so mal als Gesamtkunstwerk betrachten? Also irgendwie, dass ich auch jetzt, also vielleicht, das ist auch immer interessant, so eine Sendung dann nach, wie viele Wochen sind es jetzt? 31.05.19, ja, nicht ganz, ne? Also über zwei Wochen. So richtig viel hängen geblieben ist nicht, ne? Also außer, dass der erwartete Sieg von Jonas Vingegaard, also Kuss, Berg, also hier Ankunft, das, also richtig, also es war nicht, sagen wir es wie es ist, es war jetzt nicht die spannendste Rundfahrt, die wir gesehen haben seit langem.
Nee, absolut nicht. Also hängen geblieben ist die Dominanz von Vingegaard in den Bergen und
Navarez fand ich noch schön.
Ziemlich, ja, und die natürlich die Geschichte von Navarez, der sich dann auch schon, da hatte sich am Anfang der Saison in Australien verletzt, nach einem Sturz und ist dann beim Giro das erste Rennen wieder gefahren. Da sieht man auch daran mal, dass es auch mal andersrum gehen kann. Also du kannst nach einer Verletzung sozusagen was Positives auch daraus ziehen, dass du nämlich in dem Zeitpunkt der Saison, wo sie sich jetzt befanden, noch frisch bist.
Und wenn ansonsten das Pinkeln in Flaschen das größte Thema ist, dann ist es auch wirklich so, dass man nicht viel zu berichten hat, nicht viel zu erzählen hat und dann muss man einfach einen Haken dran machen. Wir hatten zwischendurch mal irgendwann so einen kleinen Austausch, wo es darum, wo wir schon nach vorne geguckt haben und es war zu dem Giro 2027. Und ich hatte die These, dass in Italien jetzt einfach das Portemonnaie aufgemacht wird, weil so einen langweiligen Giro oder langweilig, ne, das ist jetzt auch übertrieben, aber so ein wenig mitreißenden, wo so wenig hängen bleibt und schon lange nicht mehr, da wird jetzt fürs kommende Jahr wirklich die dicke Geldbörse ausgepackt und dann wird einfach nochmal der Pogacar gekauft und dann will man vielleicht dann nochmal einen Vingegaard oder dann, wer weiß, wo ein Del Toro nächstes Jahr fährt, um auch nochmal wieder einen Bogen schon vorher wegzuspannen, um Fahrer zu reizen, wie auch immer. Und was, wie will man die sonst holen, außer mit Geld? Also mit jeden Morgen Frühstückskorb bringt es jetzt auch nicht. Und du hast gesagt, von den, wenn ich das so noch richtig in Erinnerung habe und ein bisschen zusammenfasse, naja, von den richtig, richtig Großen, dann wirst du dann nächstes Jahr gar keinen sehen.
Ja, entweder oder. Also ja. Entweder man hat da gleich wirklich zwei so von diesen, wie man sieht, nicht Außerirdischen, die in einer anderen Liga fahren, wie man jetzt auch bei Vingegaard wieder gesehen hat. Oder aber du hast so einen Giro wie den von 2025, wo viele auf einem Niveau sind und dann sportlich extrem spannend ist, wie damals zwischen Carapaz und Del Toro und am Ende gewinnt Yates den Giro.
Den fand ich deutlich spannender. Also wenn du mich gefragt hättest, also da ich weiß nicht, ob ich nicht, obwohl es schon ein Jahr her ist, habe ich irgendwie so von diese Yates Carapaz Del Toro Etappe, ist eine Etappe, wo ich jetzt noch Bilder von im Kopf habe und von der Giro ist jetzt 2 Wochen her. Boah, da muss ich schon ganz genau grübeln. Ne? Also das so, und da habe ich lieber so eine Geschichte, keine großen Namen und es wird eine richtig spannende Rundfahrt mit auch gerne Fahrern aus der zweiten Reihe, die sich dann mal zeigen können, anstatt sowas, oder?
Für also. Die Fans ist das auf jeden Fall schöner, klar. Und sagen wir mal so, rein sportlich gesehen, war es ja in diesem Jahr eigentlich eher die Ambition von Vingegaard jetzt auch nochmal den Giro zu gewinnen, als ihm da irgendwie die großen Geldscheine vor die Nase gehalten wurden.
Ja. Und auch eine andere Vorbereitung zu fahren mal, im Vergleich zu sonst wahrscheinlich.
Eben.
Ja. Also, und ich bin eher Team, die wollen nächstes Jahr, also die lassen sich nicht nochmal gefallen und ich würde mir wünschen, du hast recht, im Sinne von keine Topstars, dafür eine spannende Rundfahrt mit 4, 5 Fahrern, die vorne sich betteln. Ich befürchte aber, dass in den Augen der Veranstalter dann doch eher die großen Namen ziehen sollen und dass deswegen die Kasse aufgemacht wird. Aber mal gucken. Du hast noch den Giro der Frauen gesehen, mit zumindestens. Ich bin irgendwann ausgestiegen, weil es eigentlich, eigentlich bin ich nach Etappe Nummer 1 ausgestiegen, weil ich das die bodenloseste Frechheit fand, die es überhaupt geben kann, dass eine Fahrerin wegen, in meiner Erinnerung, 20 Gramm zu schweres Rad bei einer Flachetappe als Gewinnerin der Etappe aus dem Rennen genommen wird. Also ich bin so ein ganz klarer Verfechter von, es gibt eine Regel und die Regel wird eingehalten. Und wenn es eine Regel ist, die sich aufs Gewicht bezieht oder so, dann gibt es da auch keine Toleranzen. Ja, wenn ein Rad 6,8 Kilo schwer sein darf oder muss, so muss in dem Fall, ja, dann muss das 6,8 Kilo schwer sein und wenn es 6,72 Kilogramm ist, dann ist es zu leicht und dann muss eine Strafe ausgesprochen werden. Aber eine Strafe hat ja auch etwas mit Verhältnismäßigkeit zu tun. Und das war ja nun so, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Sport eine Bestrafung gesehen habe, die ich so unverhältnismäßig fand.
Ja, also man kann natürlich dann auch übers Ziel hinausschießen, aber letzten Endes musst du damit auch einfach rechnen, wenn du gegen das Reglement verstößt, dass die Kommissäre da auch so hart zuschlagen können, klar.
Ja, aber es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die haben einen Spielraum, in dem die entscheiden können, dann haben sie den aber so dermaßen falsch ausgelegt, meiner Meinung nach. Oder es gibt keinen Spielraum und das ist nur mal die Bestrafung. Du kommst mit einem zu leichten Rad rein, dann wirst du ausgeschlossen. dann ist halt einfach mal darüber nachzudenken, ob diese Strafe so gerechtfertigt ist. Man hätte sie meiner Meinung nach einfach auf den letzten Platz mit der Zeit der Letzten an dem Tag setzen müssen. Und wenn die als Gesamtfeld reinkommen, na gut, dann ist das halt so, dass sie dann die gleiche Zeit wie die Siegerin bekommt, aber auf den letzten Platz gesetzt wird. Vielleicht auch noch eine Zeitstrafe, also vielleicht noch so eine Minute drauf oder so. Völlig legitim, völlig in Ordnung. Aber sie rauszunehmen, also, weiß ich nicht. Und die ganzen Argumente, die vom Team kamen, naja gut, das Rad haben wir so in diesem, genau diesen Setup schon mehrfach genutzt dieses Jahr und es wurde nie beanstandet. Das glaube ich denen fast sogar noch. Aber
naja, offenbar, also ich habe das jetzt nicht mehr ganz im Kopf, die Geschichte, aber sind die wohl das gleiche Rad einmal mit zwei Kettenblättern und einmal nur mit einem gefahren?
Ja, aber die werden das ja auch nicht zum ersten Mal mit nur einem Kettenblatt gefahren sein bei irgendwelchen, die waren ja auch bei den Klassikern mit dabei. Also Lehre muss einfach sein für jedes Team, jedes Rad muss einfach nochmal gewogen werden, bevor es da zum Test geht. Das wäre jetzt für mich so die Konsequenz und das ist ja jetzt auch kein großer Aufwand und kein also die müssen ja jetzt kein Röntgengerät dafür kaufen, ne? Also Kofferwaage reicht, ja. Aber ich fand die Strafe einfach zu hart. Habe ich auch noch nie, hast du das schon mal irgendwann mitgekommen, dass jemand bestraft wurde wegen zu schwerem Rad, zu leichtem Rad?
Das habe ich, kommt mir jetzt auch irgendwie das erste Mal vor, aber letzten Endes, ja, musst du halt, musst dafür sorgen, dass dein Rad den Regularien entspricht. Und es ist jetzt klar, bin ich auch bei dir, dass das übers Ziel hinausschießt, dir da aus dem Rennen zu nehmen. Aber letzten Endes muss man auch sagen, es ist dann vom Team Versäumnis gewesen, das Rad aufs richtige Gewicht zu bringen.
Ja. Ja, wir hatten ja auch schon alle möglichen, Lenkschalthebel, die STIs, nicht richtig eingestellt, zu viel Neigung da jetzt neuerdings, ne? Also es gibt halt auch sehr viele Regularien um diese herum und das ist ja auch gar kein Problem und dafür sind Mechaniker ja auch Profis, dass die das alles wissen, kennen und können.
Also es kam relativ überraschend, zumal wenn man bedenkt, wir hatten ja mal vor 2 oder 3 Jahren, als es eingeführt wurde, oder ist schon vielleicht 5 oder 6 her, dass diese Supertakt-Position auf dem Rad verboten wurde. Wir erinnern uns alle noch damals an Chris Froome, der da den Peresford in dieser Position runtergefahren ist. Und da hieß es ja mal anfangs, dass es sehr stark oder sehr rigoros bestraft wird, wenn da jemand diese Position einnimmt oder den Kontaktpunkt zum Sattel, sag ich mal, verliert und auf dem Rahmen sitzt. Und dann gab es jetzt während des Giros, meine ich auch, 1 oder 2 Vorfälle, wo genau das passiert ist und da wurden nur Verwarnungen ausgesprochen.
Genau.
Von daher fehlt mir da so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit.
Das ist genau das.
Dass man hier einfach mit Kanonen auf Spatzen schießt, sage ich
mal. Verhältnismäßigkeit ist exakt das Wort, was ich nicht hatte, und aber gebräucht hätte. Ja, das ist absolut unverhältnismäßig.
Bei sowas, wo man eigentlich gesagt hat, das liegt uns jetzt am Herzen oder es ist ja auch einfach ein Sicherheitsargument, im Gegensatz zum, ja, zu den paar Gramm, sag ich mal, die jetzt nicht maßgeblich dafür sind, ob das Rad im Sprint auseinanderbricht oder nicht, da fehlt einfach so ein bisschen.
Wäre es jetzt die Königsetappe gewesen mit 5000 Höhenmetern, ne? Und sie hätte das Ding gewonnen mit 30 Sekunden vor der zweiten. Dann hätte ich mir auch gefallen lassen, dass man ihr sagt, ey, pass mal auf, dein Rad war zu leicht. Du hast hier einen Wettbewerbsvorteil, der verschafft 2 Minuten Strafe. Völlig okay. Da hätte, glaube ich, auch niemanden mit einem Problem gehabt. Da hätte auch das Team ein kleineres Problem mit gehabt. Weil dann hätte man eher sagen können, ja, wir haben einen Fehler gemacht. Und die Strafe ist zwar stark und hoch, aber das geht schon klar, weil das war ein Fehler und sie hat gegen eine Regel verstoßen. Aber diese Unverhältnismäßigkeit, genau das ist der Punkt.
Ja, und zumal es ja auch jetzt eine Bergetappe war, sondern es war eine Sprintetappe. Ja. Und da ist ja, sag ich mal, die paar Gramm jetzt im Sprint nicht unbedingt ein großer Nachteil.
Im Gegenteil, vielleicht ging es sogar leicht bergab und sie hatte dann noch einen Nachteil dadurch. Oder wenn, ne, Impulserhaltungssatz, wenn das Ding einmal rollt, dann rollt's. Ja,
letztlich wurde dadurch die komplette Geschichte dieses Frauen-Giros größtenteils umgeschrieben, sage ich mal, weil die Zweitplatzierte an dem Tag, Elisa Balsamo, hat dann den Sieg zugesprochen bekommen, dementsprechend auch das rote Trikot. Und sie hat am Ende dann 4 von 9 Etappen bei diesem Giro gewonnen, wo vielleicht ansonsten Lorena Wiebes diese 4 Etappen gewonnen hätte.
Ja, davon, das würde ich auch so sehen.
Nichtsdestotrotz.
Die letzte Etappe hat dir, glaube ich, das Herz geöffnet.
Ja, genau. Es waren drei Etappen im Prinzip, die richtig spektakulär waren. Das war immer die fünfte Etappe. Das war so ein Rundkurs Longarone, Santo Stefano di Cadore. Da ging es schon richtig zur Sache. Also da hat man schon gesehen, wer sind da die drei stärksten Fahrer, Demi Vollering, Anna van der Breggen und Antonia Niedermayer, also die drei Erstplatzierten auch. Und dann natürlich die Bergankunft, die in dem Sinne nicht so wie geplant stattfinden konnte, am Colle delle Finestre, also ein nächster großer Meilenstein in der Geschichte des Frauenradsports, nachdem man dann schon in Alpe d'Huez war, Tourmalet und jetzt dann beim Giro auch auf dem Colle delle Finestre, leider nicht ganz oben, weil das Ziel wurde dann vorverlegt, einen guten Kilometer vor dem Gipfel, weil da so ein Schneebrett halb abgerutscht war. Letzten Endes wurde die Entscheidung der Jury auch so ein bisschen in Frage gestellt, weil die Autos sind ja dann doch alle irgendwo durchgefahren und man hatte dann Angst, dass dieses Schneebrett genau darunter kommt, also der Rest davon, wenn da die Fahrerinnen vorbeifahren.
Ich bin da auch immer better safe than sorry. Also hat man noch was, wo man sich aufs nächste Jahr drauf freuen kann?
War nur recht komisch, weil denn dieser Zielstrich irgendwo direkt nach einer Kurve war, wo ihn niemand vermutet hat. Nichtsdestotrotz hat es der Spannung der Etappe keinen Abbruch getan, die eigentlich in Sestriere geendet wäre. Also man wäre dann noch auf der anderen Seite runtergefahren und dann nach Sestriere, wie man es auch vom Männer-Giro kennt, hätte man das Ziel gemacht. Aber es war auch so ein packender Kampf zwischen vier Fahrerinnen wieder, die besagten drei wieder, plus Isabella Holmgren, auch wieder gewonnen am Ende von Demi Vollering. Aber ich glaube, an diesem Tag wollte sie da schon versuchen, die anderen abzuhängen und vor allem Anna van der Breggen da abzuhängen und die Zeit gut zu machen, die sie ein paar Tage zuvor in dem Bergzeitfahren verloren hatte. Da hat nämlich van der Breggen mit einer Minute Vorsprung oder über einer Minute Vorsprung das Bergzeitfahren nach Nevegal gewonnen und hatte dann die ganze Zeit ein ziemlich großes Polster und konnte damit so ein bisschen spielen. Und da dachten alle schon so nach dieser achten Etappe Colle delle Finestre, ja, das war's jetzt. Also sie hat den Giro eigentlich gewonnen. Aber diese Schlussetappe, die auf dem Papier, sag ich mal, gar nicht so schwer aussieht, da hat sich das Blatt komplett gewendet. Also da war wirklich von diesem Einserberg, den du da siehst, diesem Montoso, der schon nach 54 Kilometern kam, da ist alles auseinandergeflogen. Und anschließend war dann Antonia Niedermayer weggefahren mit zwei anderen Fahrerinnen noch, Elisa Longo Borghini und ich weiß gar nicht mehr, wer die zweite war. Und jedenfalls war sie zwischenzeitlich dann auch virtuell sogar Gesamtführende, hatte also über eine Minute auf Van der Breggen gut gemacht. Und dann aber in diesem Zweitkategorieberg, diesen Coletta di Brondello, also der letzte Möglichkeit im Prinzip, hat es dann Demi Vollering doch geschafft, Van der Breggen abzuhängen. Ist nach vorne gefahren und am Ende gewinnt sie dann doch noch den Giro, holt 2,5 Minuten fast raus auf diesen letzten Kilometern. Und ja, war eines der besten Rennen dieses Jahres, fand ich.
Ich habe das doch immer noch so auf meiner Liste, die ich nochmal nachschauen musste, weil alles, was du jetzt so beschrieben hast, habe ich mehrfach von mehreren Menschen, von mehreren Quellen mitbekommen, dass sie sagten, also das war Radsport. Das war Radsport, wie man ihn sich wünscht. Und genauso wie vielleicht nach Paris-Roubaix das beste Rennen, abholendste, das am meisten abgeholt hat, das am meisten Aufregung
verbreitet. Das war wirklich Frau gegen Frau an dem Tag, sag ich mal. Also jeder so ein bisschen für sich. Taktische Elemente dabei, weil wie gesagt, nachdem da Antonia Niedermayer weggefahren war auf fast 2 Minuten, hat dann Vollering auch relativ eiskalt gepokert und gesagt, Van der Breggen, wenn du das jetzt verteidigen willst, dann musst du fahren. Und dementsprechend hat sie da auch ein paar Kräfte gesparen können noch, um dann diese entscheidende Attacke an dem letzten Berg zu fahren.
Und da muss man sagen, Antonio Niedermayer mit dem zweiten Platz habe ich an dem Tag, glaube ich, nicht in der Tagesschau gesehen. Das finde ich auch immer so schade, ne? Wenn da jetzt ein zweiter Mann irgendwo Zweiter beim Giro gewesen wäre, hätte man es bestimmt gehört. Ich finde das immer so ein bisschen traurig, dass die Frauen da nicht die nötige Aufmerksamkeit bekommen. Und da muss ich auch von meiner eigenen Haustür kehren.
Ja, aber sie war echt nah dran jetzt. Also 30 Sekunden fehlen ja am Ende zum Gesamtsieg. Und sie war nicht, sag ich mal, wirklich, sie hat die Zeit nicht an einem Tag irgendwo verloren. Das waren mal hier ein paar Sekunden Bonifikation. Also sie war da schon fast auf dem Niveau von Demi Vollering.
Ja. Und ist ja auch erst 23 Jahre alt, wie ich gerade sehe. Also da kann man noch einiges erwarten. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Elisa Longo-Borghini mit 34, also da ist das ja überhaupt kein Alter mehr noch,
ne, die nee, das Anna an dem Tag Anna, ja gewonnen hat. Wie gesagt, mit 36, auch dann nach ein oder zwei Jahren Pause ist ja nochmal zurückgekommen und fährt jetzt auch wieder in der Weltspitze rum.
Sehr, sehr schön. Danke, dass du das auch so mitverfolgt hast, um mich da ein bisschen mitzunehmen und unsere Hörerinnen und Hörer.
Und ich fand, es war auch so ein bisschen ähnlich wie bei Tour de France, der Effekt, was die Frauen da mitnehmen konnten, zumindest in der medialen Aufmerksamkeit, fand ich das ein bisschen. Die Woche direkt danach, nach dem Giro, also nachdem die Männer durch waren, das Frauenrennen stattzufinden, finde ich eine gute Lösung.
Mhm. Ja, also ich habe da auch nichts gegen. Springen wir jetzt aber wieder zu den Männern zurück doch, weil wir hatten das Thema eben Vingegaard. Ist das der beste Vingegaard, den man so ein paar Wochen vor der Tour bisher gesehen hat?
Würde ich schon sagen, ja.
Ich glaube es auch. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich ihn je so beeindruckend, also ich hatte ja beim Giro auch nicht immer das Gefühl, dass der schon bei 100% sein musste. Weißt du, der konnte das ja auch ab einem frühen Zeitpunkt einigermaßen gut verwalten, hatte dann seine Momente, wo er wahrscheinlich dann einfach auch aus, klingt blöd, aber aus Trainingsaspekten heraus nochmal ein hartes Intervall gefahren ist, ne? Dann Angriff und nochmal eine 20 Minuten Dauerbelastung, die nicht Sweet Spot ist, sondern einfach all out ist. Aber ich habe auch irgendwie so, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich ihn so fit und so dran irgendwie schon gesehen habe. Also das macht mir wirklich große Hoffnung für die Tour.
Also wie wir es gerade, oder wie ich es gerade schon mal gesagt habe, die Leistung, die du in Alpe d'Huez brauchen wirst, um Pogacar zu schlagen oder zumindest mit ihm ex aequo zu sein, das werden irgendwas knapp unter 7 Watt pro Kilogramm sein. Und ich gehe auch relativ fest davon aus, kann mir gut vorstellen, dass diese 36 Minuten 50 von Marco Pantani dort auch unterboten werden. Mhm. Dieses Jahr an einem der beiden Tage, also wir haben ja zwei Tage dieses Jahr in Alpe d'Huez, aber so rein vom Leistungsniveau ist es auf dem gewesen, also diese 6,78 Watt pro Kilogramm von Vingegaard mit dem Otakam-Niveau von Pogacar aus dem letzten Jahr, weil das stärkste Niveau hatte Pogacar 2024 Plateau de Baye, wenn du dich daran erinnerst. Mhm. Da waren es an so einem ähnlich langen Anstieg 6,9 Watt pro Kilogramm. So ähnlich auf dem Niveau könnte es auch dieses Jahr bei der Tour de France wieder sein. Wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, wie die Form von Pogacar aktuell ist, weil er startet jetzt bei der Tour de Suisse, die wir nehmen jetzt am Dienstag auf, am Mittwoch beginnt.
Mhm, morgen, ja.
Dann gibt es zumindest mal einen richtigen Härtetest, eine lange Bergetappe. Danach sind wir dann schlauer. Aber im Prinzip ist es, Vingegaard ist der Einzige, den Pogacar wirklich fürchtet. Da können wir gerade gleich nochmal über Paul Sexas diskutieren oder auch über einen Florian Lipowitz beispielsweise. Mhm. Aber die sind alle nicht auf dem Niveau von Jonas Vingegaard. Und die Frage bei Vingegaard ist jetzt so ein bisschen, wie verträgt er diese Doppelbelastung? Bei Pogacar vor 2 Jahren hat es sehr gut geklappt, dass er bei der Tour de France sogar nochmal stärker war. Ist dann so ein bisschen eine Frage der Belastungssteuerung und was macht er jetzt noch in der Vorbereitung die letzten Wochen vor der Tour?
Was denkst du denn? Also ich hatte irgendwie nicht den, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass er sogar alle Körner verschossen hat. Ich glaube, dass er wirklich das ab einem gewissen Punkt einigermaßen verwalten konnte und dementsprechend, wenn er immer am Ende der Etappe immer die letzten 6, 5, 4 Kilometer dann mal Vollgas gefahren ist, dass das auch immer noch sehr berechnend, kontrolliert, mit dem Kopf drangehend war, dass er sich gar nicht so komplett rausgeschossen hat. Also ich glaube nicht, dass er auch nur im Ansatz so kaputt und müde war wie nach einer Tour gegen Pogacar. Also ich glaube, da fährt er sich nochmal viel, viel weiter in den roten Bereich rein. Insofern, ich glaube, dass sie das beim Wismar ja als dieses Top-Team, genauso wie andere Top-Teams, einigermaßen im Griff haben, die Fahrer zu überwachen im Sinne von Vitalwerte und so weiter und den ganzen Gedöns. Klar, wenn der Giro vorbei ist, kannst du nichts mehr machen. Dann kannst du nur noch gucken, die Regeneration so gut wie möglich zu gestalten bis zur Tour. Aber ich glaube, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das ein großes Problem ist, so wie der Giro gelaufen ist.
Nee, ich hatte eher den Eindruck, dass er in der ersten Woche oder sag ich mal in dem ersten Drittel des Giros nicht da war, wo er sein wollte. Vielleicht auch bedingt so ein bisschen durch diesen Infekt, der da rumging im Peloton, also am Blockhaus. Hatte ich ja schon mal gesagt. Hatte ich gedacht, dass er sich da vorgestellt hätte, mehr Zeit rauszuholen. Und dann kam ja auch dieses Zeitfahren, Etappe 10, also Blockhaus war 7. Das Zeitfahren war Etappe 10, wo wir doch alle überrascht waren über seine eher unterdurchschnittliche Leistung im Zeitfahren. Aber danach ging es dann kontinuierlich wirklich bergauf und er machte für mich eher den Eindruck, dass er noch Form zulegt, als dass ihm das irgendwo sehr schwer fallen würde und er da jetzt völlig an die letzten Reserven gehen muss. Das war oder gar nicht der Fall.
Oder er war vorher einfach durch die Krankheit so ein bisschen mit angezogener Handbremse oder wie mit angezogener Handbremse und die wurde dann gelöst und dann konnte er ja, mal Gas geben. Also ich glaube nicht, dass das der Giro ihn jetzt regeneriert. Ich glaube, das war genau der Impuls, der ihn vielleicht mal nach vorne bringt. Oder nicht nach vorne, oder der Impuls, der vielleicht mal nötig war, ist, mal was anders zu machen und vielleicht wird er nach der Tour de France sagen, oh Mensch, das hat dieses Jahr ganz gut geklappt hier. Ich bin so nah dran an Pogacar gewesen wie noch nie. das mache ich nächstes Jahr wieder so. Und dann freut sich der Giro. Ich bin aber sehr, sehr, nee, anders. Ich bin weitaus positiver gestimmt jetzt nach dem Giro, so wie er gelaufen ist für Vingegaard, als ich es vorher war. Ich war vorher ein bisschen skeptisch, ob der die beiden Dinger gut verträgt, aber da er nicht so tief runtergehen musste, glaube ich, dass es genau das Richtige für ihn war. Und auch das ganze Team, ne? Also ein Kuss in Topform, ich weiß nicht, der ist doch bei der Tour bestimmt auch dabei. Das Team hat auch nicht so viel Invest da geben müssen, dass die jetzt kaputt sind. Also ich glaube, dass...
Ja, sprechen wir gleich nochmal drüber über das Team von der Tour de France, ja, von Visma vielleicht, weil da gibt es dann doch so ein paar Sorgenfalten, die sie jetzt da haben. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch eine super starke Mannschaft. Ja. Und man muss ja auch sagen, also es hatten wir in den letzten Jahren echt wenig, dass wir uns mal auf die, dass wir sagen vor der Tour de France, okay, die Tour de France hat das Potenzial spannender zu sein in diesem Jahr als die Vuelta oder der Giro.
Ja, das stimmt. Ja, und das ist doch gut. Also wenn der Giro für etwas gut war, dann dafür. Springen wir mal nach Frankreich zur Dauphiné, wie heißt sie? Tour de Auvergne de la Rhône.
Auvergne-Rhône-Alps.
Auvergne-Rhône-Alps. Ich finde es immer gut, wenn sich Produktmanager für ihr Produkt so einen griffigen Namen überlegen.
Naja, das ist einfach so, wie die Regionen da heißen. Ja. Und dieses Jahr muss man fairerweise sagen, selbst wenn sie die Rundfahrt bei dem Namen belassen hätten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren sie gar nicht in dieser Dauphiné-Region unterwegs.
Ja, aber nichtsdestotrotz, also der Giro ist ja auch schon mal in Israel gestartet und hieß trotzdem Giro. Aber ist egal, da war ja trotzdem der Großteil. Stimmt, aber naja, ich finde, so ein Name ist ja auch irgendwie ein Wiedererkennungswert und es fiel mir beim Mittagessen deutlich leichter zu sagen, hast du das Ergebnis von der Dauphiné gestern gesehen, anstatt von der Auvergne-Rhône-Alp.
Ja, also ich glaube, dem Franzosen geht das dann noch eher über die Lippen, als jetzt bei uns mit unseren völlig fehlenden Französischkenntnissen.
Ja. Okay, war vorher, als ich mir so das Feld angeguckt habe, dachte ich mir, ach, hübsch, das kann ja nett werden. Sexas, Del Toro, wen hatten wir denn da noch? Toro.
Van Aert.
Only, ja. Also es war so, dass man sich schon gedacht hat, ach, guck mal, die Dauphiné. Also ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Die Auvergne-Rumpfer. Das ist so ein schönes Ding. Da kann doch was draus werden. Und
ja, man muss dann sagen, generell war das Rennen ziemlich chaotisch, sag ich mal, bedingt dadurch, dass da jetzt keiner von diesen großen Klassement-Stars am Start war. Auf der ersten Etappe hatte man schon so gedacht, okay, das könnten schon so die Klassement-Fahrer unter sich ausmachen. Aber es war dann letzten Endes ein Ausreißersieg durch Alex Baudin vom Team EF, der sich dann letzten Endes auch dieses gelbe Trikot geholt hat und das bis zu Etappe Nummer 6
genau.
hat das verteidigen können. Und
ja, schönes Ergebnis für AIF, ne? Also haben wir jetzt noch nicht so super viel geholt dieses Jahr. Insofern vielleicht gar nicht schlecht.
Absolut, ja. Und er kommt aus der Gegend da, ich glaube rund um, wie heißt der Ort da? Auch in der Gegend auf jeden Fall. Und ja, die nächste Etappe war Albertville, genau. Der Name fehlte mir, danke. Nächsten Etappen waren dann auch geprägt, sage ich mal, von Fluchtgruppen weitestgehend. Etappe 3 war dann Mannschaftszeitfahren, was spannend war, sage ich mal. Also auch in dem Modus wie bei der Tour de France. So ein bisschen die Generalprobe, aber sehr schweres Profil, über 28,4 Kilometer. Am Ende gewonnen von Wismar Liesebike. Relativ knapp 9 Sekunden vor Netcompany Ineos, die zwischendurch mit Defekten zu kämpfen hatten. Also ich glaube allein 203 Fahrern war es, wo Kette runtergefallen war, was irgendwie komisch vorkam. Also schien irgendwie ein strukturelles Problem an dem Tag zu sein. Also die hätten ansonsten wohl gewonnen. Aber Team EF am Ende nur 29 Sekunden. Also bei denen kam halt Baudin, der Gelb-Trikot-Träger, als einziger Fahrer oder als erster Fahrer, sagen wir mal so, ins Ziel und hat sein Trikot nochmal gerettet. Hätte an dem Tag kaum jemand gedacht.
Nee, das dachte ich auch, dass das jetzt so ein Tag, so ein, zwei Tage vielleicht, ohne jetzt die Profile mir genau angeguckt zu haben. Aber damit hat in der Tat niemand gerechnet. Ich bin mit diesem neuen oder anderem System des Zeitfahrens auch noch nicht so richtig. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Muss ich mal auf die Tour warten. Ich meine,
also ich finde, dass mittlerweile hat sich das schon sehr, wie soll man sagen, amortisiert. Also man hat sich dran gewöhnt und das macht echt was her, weil das bringt so eine strategische Komponente rein. Du musst dir als Team halt wirklich genau Gedanken darüber machen, okay, welchen Fahrer lasse ich jetzt wie lange fahren, damit am Ende Fahrer X, also mein Kapitän, möglichst viele Kräfte spart und dann, ja, in der Regel gibt es ja nochmal so eine kurze Schlusssteigung oder sowas oder so einen Sprint zumindest am Ende, diesen Sprint mit voller Kraft noch bestreiten kann.
Ja, und das, ich stehe da nicht drauf. Zeitfahren, bam, raus und gebt alles. Also das Taktieren dabei, das ist, glaube ich, genau das, was mich stört daran. Also weißt du, da sehe ich doch schon so Mannschaften wie Movistar, solange sie es noch gibt, die dann wieder sich verkalkulieren und verrechnen und dann irgendwie wie ein Hühnerhaufen herumfahren.
Ja, aber es wird dann in Richtung Tour de France auch sehr spannend zu sehen. Dieses Auftaktzeitfahren in Barcelona ist ja genau in demselben Modus. Wie macht es beispielsweise eine Mannschaft Red Bull? Also lassen die dann Evenepoel alleine in Richtung Ziel fahren oder lassen die Lipowitz noch dranhängen? Da müssen sich dann doch auch einige entscheiden. Also UAE, darf da Pogacar alleine fahren oder kommt Del Toro dann noch mit?
Naja, das sind aber, glaube ich, zwei unterschiedliche, also sehr interessante Frage, ja. Ich denke mal, Bora wird es so machen, dass sie Evenepoel fahren lassen und Lipowitz soll einfach so lange wie möglich dranbleiben, um dann eine gute Position fürs Gesamtklassement zu haben und Evenepoel holt sich einfach den Tagessieg. Das wäre so mal, wenn ich Bora wäre, wäre das meine Herangehensweise für den Tag, weil ein Tagessieg kann ja zumindest keiner mehr dann nehmen und ein Evenepoel ist dann auch erstmal ruhig und zufrieden.
So. Nee, klar, aber und die Frage ist halt, willst du einen, sage ich mal, schon am ersten Tag, also willst du deinen eigentlichen Kapitän ein bisschen Zeit mitgeben, also dass der halt was verliert oder lässt du halt den stärkeren Fahrer vielleicht oder den stärkeren Zeitfahrer in dem Falle ein bisschen warten, sodass vielleicht der stärkere Fahrer im Hochgebirge 2 oder 3 Sekunden weniger verliert. Ich bin da auch bei deiner Variante eher, also ich vermute eher, die Strategie wird sein, Red Bull, erster Tag bei der Tour de France, alles auf Evenepoel, dass der das gelbe Trikot bekommt. Traue ich ihn noch zu, das Zeitfahren zu gewinnen. Und dann ist A, der Druck von Lipowitz noch ein bisschen mehr weg, weil Remco Evenepoel zieht dann die ganze mediale Aufmerksamkeit auf sich. Und zum anderen ist der dann auch erstmal happy, wenn er das gelbe Trikot hat. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das so läuft.
Ja. Also ich halte das für sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Und was hast du, ne? Was nützt dir das, wenn du einen Evenepoel zurückhältst? Er gewinnt das Ding nicht, damit der Lipowitz möglichst weit zieht. Und dann gewinnt Lipowitz Vierter, dann hast du gar nichts in der Tüte. Weißt du, ist ja auch, da ist ja noch ärgerlicher. Und,
ja, eben drum, also so, wenn du, selbst wenn du zwei Tage im gelben Trikot hast, bringt dir das fünfmal mehr Aufmerksamkeit als ein fünfter Platz im Gesamtklassement am Ende.
So, und genau diese Taktiererei, die ist, was mich stört, glaube ich. Aber ich, vielleicht sage ich auch nach der Tour, wenn ich es nochmal so gesehen habe, vielleicht rede ich dann anders. Mal
gucken. Zurück zu Dauphiné. Es ging dann weiter wieder mit einem Ausreißersieg, in dem Falle durch Quinn Simmons auf einer vom Wind geprägten Etappe. Dann Etappe 5 wurde gewonnen in einem Massensprint von Wout van Aert, der auch dann gleich nach, oder gleich, aber nach der Etappe ausgestiegen ist. Weil
er hatte vorher auch mal Pech gehabt schon, ne? War irgendwie zwei,
er hatte einen zweiter. Sturz im Training vor der Dauphiné. Ich meine, es war vor der Dauphiné, wo er auf den Ellbogen irgendwie gefallen ist, und dementsprechend war er da auch in der Mannschaftszeit überraschend früh, glaube ich, als erster Fahrer aus dem Team abgehängt, wo man schon so gedacht hat, okay, was ist mit dem los? Hat sich dann rausgestellt, dass es an der Verletzung lag, und ja, es ist jetzt immer noch ein Fragezeichen, sage ich mal, überhaupt noch hinter seiner Tour de France Teilnahme, weil er fährt jetzt nicht mit ins Hünd-Trainingslager, ins letzte vom Team Wismar-Liesebike. Und ja, muss man jetzt mal sehen, in Richtung Tour de France wäre das auf jeden Fall ein herber Verlust, wenn er nicht dabei sein könnte. Aber ich denke, sie werden alles tun, auch wenn er nur irgendwie bei 90% ist, dass er mit am Start ist. Und das bringt uns so ein bisschen zurück zu der Frage von hin, wie stark ist das Team Wismar-Liesebike in dem Lineup, wie sie jetzt sind, sage ich mal, sind sie vielleicht in der Breite nicht so stark wie das Team UAE. Aber ein Fahrer wie Wout van Aert, wie gesagt, wenn der in Superform ist, dann fährt er für zwei oder drei, also der ist da Gold wert.
Ja, ja, definitiv. Genau, er ist dann nach seinem Sieg auf Etappe Nummer 5 rausgegangen, und dann kamen Freitag, Samstag, Sonntag dieser Dreiklang der Berge. Ich habe Freitag und Samstag sogar noch ein bisschen nachgeholt und nachgeguckt. Und
ja, die Freitagsetappe war auch wieder sehr chaotisch, muss man sagen. Also da war so ziemlich das halbe Feld in der Ausreißergruppe, die zwischenzeitlich mal 5 Minuten Vorsprung hatte auf
ja, das waren über 50 Fahrer, oder?
Genau, ja, man sieht es auch im Ergebnis am Ende, dass da irgendwie das total zerstückelt ist, weil halt so viel durcheinander war an dem Tag einfach. Und ja, es war so ein bisschen aus dem Ruder auch gelaufen, bedingt dadurch, dass es da Decathlon auch verpasst hat, jemanden vorne mit in die Gruppe zu schicken, der dafür Post-Sexas das kontrollieren kann. Am Ende auch da wieder das Team Red Bull Bora Hansgrohe hat es sehr gut gemacht. Sie haben mit Maxim van Gils die Etappe gewonnen und mit Luke Tugwell, 21-jähriger Australier, der jetzt auch das erste Jahr Profi ist bei ihnen, war auch schon Sechster bei der Tour de Romandie, ist dann ins gelbe Trikot gefahren.
Wie du sagst, also ein sehr chaotischer Ablauf von allem. Deswegen, wenn man so zwischendurch musste, ich glaube, selbst die Kommentatoren waren am Rechnen, wo jetzt wer wie was ankommt und wie es ausgeht. Aber ja, Mai, also das sind auch so spannende Tage. Da, so ist man dann in den Samstag reingegangen. Und am also man hat ja auch immer so ein bisschen auf den Zweikampf Sexas del Toro gewartet, geschaut, wie auch immer man das nennen mag. Und dann kam es am, warte mal, das war die Etappe Nummer 7 dann am Samstag, ne? Genau.
Das ist ein Grand Colombier, ja.
Ja. Und da, das war doch die Etappe, wo dann Sexas in der Abfahrt gestürzt war, ne?
In so einem Exakt, genau. Also ja. Das war dann, ich weiß gar nicht, welcher der Berge das war, aber ich meine, das war
dieser vorletzte, oder?
Lassitz du Grand Colombier in der Abfahrt, wo er dann gestürzt war.
Ja, genau.
Und er hat da hinterher gesagt, das war sein eigener Fehler, und es tut ihm leid für die Fahrer, die er da noch mit involviert hat in diesem Sturz. Das ist einfach zu viel Risiko gegangen. Also, ja, musste jetzt auch mal in seinen jungen Jahren ein bisschen Lehrgeld zahlen. Nach großem Kampf ist er dann aber nochmal zurückgekommen in diese Favoritengruppe und ja, aber konnte dann am Schlussanstieg bedingt durch den Sturz auch so ein bisschen nicht mehr mitfahren. Ayuso war derjenige, der als erstes angegriffen hatte und lange vorne war. Stellte sich heraus, dass es zu früh war. Del Toro kam dann von hinten, gewinnt die Etappe und rückt dann in der Gesamtwertung auch sehr nah auf 49 Sekunden an den führenden Luke Tugwell, der das gelbe Trikot an dem Tag verteidigt. Und dazwischen noch Matteo Jürgensen mit 42 Sekunden.
Ich hätte gerne mal in die Köpfe von Ayuso und Del Toro geguckt, in dem Moment, als Del Toro ja auch seinem ehemaligen Teamkollegen, der, ne, also letztes Jahr sind sie ja noch unter, letztes Jahr ja, ne, unter gleicher,
ja.
Im gleichen Team gefahren, waren sich auch, glaube ich, nicht immer nur so Best Buddies. Hätte ich wirklich gerne mal in beide Köpfe reingeguckt, ne? Ayuso fluchend, Del Toro mit so einem breiten Grinsen vielleicht. Paul Sexas, habe ich auch noch gelesen, hat nochmal bewusst darauf hingewiesen, dass er jedem Rennradfahrer nur raten kann, nutzt Handschuhe, fahrt mit Handschuhen, weil er so irgendwie so 30 Meter über den Asphalt gerutscht ist und sich dabei mit den Händen so abfangen wollte. Und das, die waren halt komplett drüber durch hinterher und gesagt hat, nutzt Handschuhe. Du fährst nicht mit Handschuhen eigentlich, ne?
Mal so, mal so.
Ja, mal so, das würde ich jetzt auch sagen. Nutzt Handschuhe. Also es gibt auch Handschuhe für die Leute, die keine Handschuhe mögen oder keine Handschuhe, weil es zu dick aufträgt oder so. Ich habe ein paar, die sind super dünn. Also eigentlich nur dafür da, dass wenn man aufs Maul fliegt, sich nicht direkt mit der Haut Kontakt auf dem Boden hat. Da ist keine Polsterung und nichts drin. Gibt's auch. Aber ja, nutzt Handschuhe. Ja, also Del Toro, aber 1A stehen lassen, Ayuso, und schön hochgefahren. Aber es hat an dem Tag doch noch gereicht für Tugwell, ne? Also der Vorsprung
genau, zu Del Toro war groß genug. Genau, dann noch verteidigt. Und ja, wie gesagt, es blieben dann 50 Sekunden, aber die schwerste Etappe sollte dann noch kommen. Letzten Endes war schon eigentlich klar, dass Del Toro da der absolut stärkste Fahrer ist und der Gesamtsieg wahrscheinlich ihm gehören wird.
Und es gab danach noch ja zwischen Tugwell, Ayuso und Jorgensen so ein bisschen, also Jorgensen war schon weggefallen, aber gab es dann immer noch so den Kampf um Platz 2 und 3, mehr oder weniger. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum, habe ich eine klammheilige Freude dran, dass der junge Australier Ayuso da trotzdem noch auf der Distanz gehalten hat. Ayuso war jetzt auch nicht immer so der sympathischste in der Vergangenheit. Und mein Herz für Australien. Nee,
man merkt schon, dass er da in der neuen Mannschaft so ein bisschen braucht, also um sich da irgendwie noch zurechtzufinden. Klar, es gab diese Diskussion um die Kapitänsfrage, ist jetzt Gelmose der Kapitän, ist Ayuso der Kapitän. Die haben schon echt gut zusammengearbeitet jetzt bei der Dauphiné, aber letzten Endes merkt man doch, dass er vom Leistungsniveau her noch nicht da ist, wo er vielleicht mal bei UAE war. Aber auch da war es ja oft so, dass er so super Tage hatte, wo er einfach ja einer der stärksten Fahrer im Feld ist, aber dann einfach auch so Tage hatte, wo gar nichts irgendwie ging. Die hat er jetzt nicht mehr, aber er ist leistungsmäßig jetzt noch nicht da, wo ein Del Toro beispielsweise ist.
Was gab es sonst noch dort zu berichten? Also Sexas mit seinem Sturz ist jetzt die Frage, wie
sehr... Ja, es gab noch einen weiteren heftigen Sturz, den man sogar im TV gar nicht gesehen hat. Also das war dann schon nach Etappe, auf Etappe 6 war das sogar schon in einer Abfahrt. Ist Oscar Only vom Team Ineos, also Tour-Vierter aus dem letzten Jahr, einem großen Unglück wohl entkommen. Also der wäre fast einen 50 Meter Abhang runtergestürzt. Ist dann glücklicherweise in einem Baum hängen geblieben und hat die Etappe dann noch beendet, also mit als Vorletzter, mit nee, Drittletzter mit 30 Minuten Rückstand, ist dann am nächsten Tag aber auch nicht mehr angetreten.
Ja. Also in der Baumkrone hängen bleiben, ich glaube, also wie sehr kann einem das Herz in die Hose rutschen, dass man da oben in so einer Baumkrone hängen bleibt und dann da irgendwie so dann, und dann so denkt, ich bewege mich nicht, weil jede potenzielle Bewegung, die wo man überhaupt nicht weiß, welche Konsequenzen das hat, ne, oder in welche Richtung es dann geht, also will ich mir
gar nicht. Ja, aber es bringt dann auch irgendwie wieder zu diesem Sicherheitsthema, was mir bei der WM in Zürich vor 2 Jahren hatten, als die Diskussion um, sage ich mal, GPS-Tracker oder GPS-Verfolgung von Fahrern auch aufkam, weil da kann es dann halt wirklich schnell mal passieren, du weißt nicht, wo der Fahrer ist, der ist vom Radar verschwunden irgendwie und keiner merkt irgendwie, dass der irgendwo da unten liegt und dementsprechend ist sowas dann doch sinnvoll.
Ja, und du kannst ja, also theoretisch könnte man, ohne jetzt Werbung für jemanden zu machen, selbst mein Tacho, wenn ich stürze, mein Garmin, ruft meine Frau an. Oder wenn das noch mit dem Telefon verbunden ist, sagt meiner Frau Bescheid. Und es sollte ja auch mittlerweile zumindest, wenn man es möchte, kein Problem sein, irgendwie so eine SIM-Karte in so ein Telefon, in ein Tacho einzubauen. Und dann schickt halt das scheiß Telefon eine Nachricht an den sportlichen Leiter. Hier ist der Fahrer, hier ist gerade ein Sturz passiert. Also selbst das...
Technisch sollte das kein Problem sein, aber es ist offenbar, ja, mit dem, sag ich mal, das einheitlich einzuführen, irgendwie hakt es da so ein bisschen.
Ja. Worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Ach ja, mich erinnert das komplett was anderes, aber eine sehr interessante Geschichte. Es gab mal so einen Fall, ich kriege das nicht richtig zusammen, aber es gibt so eine so Kategorie an Menschen, die einen Flugzeugabsturz überleben. So, also ne, du überlebst einen Flugzeugabsturz, gell? Kann ja sein. Und dann gibt es noch so eine Kategorie Flugzeugabsturzopfer, die als einzige einen Sturz überleben. Ne? Also keine Ahnung, 200 Personen, einer ist drin, das Flugzeug stürzt ab und nur diese eine Person überlebt. Und da habe ich mal komischerweise, ich glaube in einem Podcast oder so gehört von jemandem, da musste ich nämlich sofort dran denken, als ich die Online-Geschichte gehört habe oder gelesen habe. Die hat auch also eine deutsche Frau, die war auch im Fernsehen hinterher, also ich komme jetzt natürlich nicht auf den Namen, die hat als einzige so einen Sturz überlebt, und zwar, weil die angeschnallt war und dann ist diese Bank rausgeflogen aus dem Flieger und die hat sich quasi wie so ein Propeller gedreht und hat dadurch den Sturz gebremst und dann ist die wohl auch in einer Baumkrone gelandet erstmal.
Okay.
Also Baumkronen, gut, pflanzt mehr Bäume, damit ihr mehr stürzen könnt. Das Motto vielleicht. Eine ganz interessante Geschichte, muss man, wenn man googelt, findet man bestimmt den Namen, und dann war der auch mal im Fernsehen, hat das erzählt, mehrere Tage da durch den Dschungel und so, also und das als sehr, sehr junges Mädchen oder junge Frau, vielleicht ist der beste Ausdruck. Nun ja, kommen wir zurück. Wird Texas bis zur Tour wieder gut sein, wieder gut beieinander sein?
Also es sind ja jetzt offenbar keine strukturellen Verletzungen, sondern nur, sag ich mal, diese Abschürfung und Prellung, die er davon getragen hat. Von daher sollte er zumindest bei der Tour de France dabei sein. Die Frage ist, welche Rolle kann er bei der Tour de France spielen? Ist auch, war vor dem Sturz, sag ich mal, vor der Dauphiné, auch von diesem ganzen Favoritenkreis derjenige, der am schwierigsten einzuschätzen ist, weil er einfach noch nie eine Grand Tour bestritten hat. Also er musste noch nie über 3 Wochen auf diesem Niveau Radfahren. Auch das, was er jetzt dann vorher gemacht hat, irgendwie dieses Trainingslager mit weiß ich nicht wie viel Höhenmetern und Rekord am Tourmalet drum und dran, muss sich auch erst im Wettkampf dann unter Beweis stellen, ob er da wirklich vorne mitfahren kann. Ich finde es interessant, dass man jetzt beispielsweise, also die Buchmacher sehen ihn da jetzt schon beispielsweise vor einem Florian Lipowitz, was den Kampf ums Podium angeht. Ich glaube schon, dass er jetzt mit 19 Jahren und der ersten Grand Tour dann doch noch den ein oder anderen Tag dabei haben wird, an dem er nicht mit den Besten mitfahren kann. Mhm. Also da kann schon mal eine Etappe gewinnen und vielleicht in die Top 10 der Gesamtwertung fahren. Aber ich glaube nicht, dass er ein ernsthafter Herausforderer bei der Tour de France punktuell vielleicht mal auf der einen oder anderen Etappe, aber nicht in der Gesamtwertung für Pogacar sein wird.
Ja, das würde ich auch so. Ich würde ihn auch zumindest nach dem, was ich bisher gesehen habe, hinter Vingegaard noch einsortieren. Also das, ja. Mal gucken, aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Also das kann ja auch trotzdem... für die Spannung kann es nur gut sein. Und auch für die Begeisterung in Frankreich, das muss man ja auch im Auge behalten. Hier begeistert ja die Franzosen. Es kann nie schaden, begeisterte Franzosen bei einer Tour am Streckenrand zu haben. Tour de Suisse steht vor der Pole. Und ich meine, Mathieu van der Poel wird mit Sicherheit zum engen Kreis der Favoriten gehören, obwohl wir ihn bei der Tour wahrscheinlich nicht zum engeren Kreis der Favoriten zählen werden. Aber ich bin gespannt, was er da machen wird mit Pogacar. Und insgesamt sehr, sehr gut besetzt. Ne? Pogacar, Carapaz, wen hatten wir da noch? Quintana ist sogar dabei. Enric Mas.
Roglic.
Roglic, da bin ich noch nicht unten angekommen gewesen. Landa, also wirklich grandios besetzt. 5 Tage Rundfahrt.
Ja, leider muss, also ich finde es ein bisschen schade, dass die Rundfahrt auf 5 Tage eingekürzt wurde.
Bei dem Klassement, ja, auch, bin ich bei dir.
Absolut, und es ist tatsächlich in diesem Jahr möglich, dass du theoretisch Dauphiné mit, also Tour Auvergne, Rhône-Alpes mit Tour de Suisse kombinierst und vielleicht sogar beides in einem Jahr hättest gewinnen können, wenn du es drauf angelegt hättest, sag ich mal.
Aber macht keinen,
Ich meine, da ist jetzt keiner am Start, der sich das jetzt irgendwie vorgenommen hat, zumal es auch absolut unwahrscheinlich ist, wenn Pogacar am Start ist.
Ja. Ja, aber überhaupt beide zu starten. Also wenn ich jetzt diesen Namen lese, kommt mir keiner. Aber egal. Ja, Pogacar gewinnt, Punkt. Gucken wir mal, wie gut der Rest ist, oder? Das muss ja so.
Ja, entscheidend auf jeden Fall die Sonntagsetappe dann mit den zwei großen Pässen und einer Spinnbergankunft. Da werden wir dann auch sehen, wo vom Leistungsniveau her ein Tadej Pogacar aktuell ist. Ich denke, dass er da sogar noch ein bisschen besser vielleicht ist als letztes Jahr, aber muss man jetzt mal ein bisschen abwarten.
Das sieht so krass aus, als würden die Runde dreimal den gleichen Berg fahren, aber es sind nur zweimal. Der erste Berg ist dann doch ein anderer. Jetzt habe ich mich selber aus dem Konzept gebracht mit der Bewunderung dieses Bildes. Was glaubst du denn, also er ist die noch nie gefahren, wie ich der Presse entnehmen konnte. Er ist ja auch jemand, der gerne solche Sachen einfach so abhakmäßig hat, man ja manchmal den Eindruck, ne? Tour des Wissens noch nicht gewonnen, alles klar, muss ich noch ein Häkchen dran machen. Muss ich auch mal fahren. Denkst du, das sind auch schon weite Teile seines Tourteams, oder? Wenn ich mir die so angucke.
Die dabei sind?
Ja.
Ja,
sind Valens, schon einige dabei. Großschartner, McNulty, Novak, Pollitt, Navarez. Klingt gut,
kommt
oder?
Also kommt auf jeden Fall noch ein Del Toro dazu. Ich weiß nicht, Adam Yates.
Ja.
Kann ich mir gut vorstellen, dass der noch dabei ist.
Ja, okay, dann wird vielleicht so ein, keine Ahnung, Novak raus sein. Aber ansonsten, das ist schon schlagkräftiert.
Im vorläufigen Touraufgebot stehen jetzt Pogacar, Del Toro, Valens, McNulty, Adam Yates, Vermeersch und jetzt Pollitt.
Ah, Vermeersch statt Navarez. Navarez ist jetzt hier noch dabei, der ist da nicht dabei. Okay.
Aber na gut, er ist schon den Giro gefahren und dann noch die Tour de France. Halte ich selbst bei dem Fahrer jetzt für unwahrscheinlich.
Ja, hast du recht. Bin ich, gestehe ich dir zu.
Wobei da jetzt, eigentlich dann, glaube ich, sogar auch noch einer fehlt. Also es ist in diesem Jahr ein bisschen schwierig, dieses UAE-Team für die Tour de France zusammenzupuzzeln.
Ja, aber zum Glück ist das ja nicht unsere Sorge. ja, also was erwartet von der Tour des Wissens? Sieg von Pogacar und ansonsten gute Unterhaltung.
Ja, also
mein Ansatz für das Ganze, meine Vorstellung dessen.
Gerade diese erste Etappe, da kann auch kann es passieren, dass Pogacar gewinnt, aber auch, dass Mathieu van der Poel gewinnt.
Ja, das also kann ich. Ich würde sogar fast darauf wetten, dass Van der Poel gewinnt, die erste Etappe. Also ich glaube nicht, dass mit Pogacar, weil wenn Pogacar irgendwo am Start ist, weiß man es nie. Also wenn mit dem die Pferde durchgehen und er den Tag Bock hat, kann er alles gewinnen. Da kann der, ne, das ist ja ohne Frage. Aber vielleicht wäre es clever, auch mal da noch die Füße stillzuhalten mit dem Wissen, was da noch kommt und mit der, so nach dem Motto, okay, ich bin mir sehr sicher, dass ich das Ding hier abschießen werde. Etappe Nummer 3 ist zum Beispiel sowas, wo man sich schwer auszurechnende Etappe, wie ich finde, mit schon ein paar Höhenmetern, aber hinten raus dann auch wieder einem langen Flachstück. Das könnte ich mir auch vorstellen. Dann Einzelzeitfahren, was ist jetzt und Etappe Nummer 5, die Königsetappe. Ich glaube, da ist für jeden was dabei und wenn Pogacar am ersten Tag schon Bock hat, dann wird er das Ding abschießen und wenn nicht, dann würde ich auch Mathieu van der Poel da wirklich sehr weit vorne in der Liste der Fahrer sehen, die das Ding abschließen können. Lipowitz also hingegen hat gesagt, nee, ich fahre nicht diese Tour de Suisse, sondern ich fahre die etwas längere Slowenien-Rundfahrt. Was hältst du von der Entscheidung?
Ja, also die Begründung jetzt, die in den Medien zu lesen war dass er ja, also so ein bisschen die Aufmerksamkeit von sich weghaben möchte oder so nicht im Fokus stehen will. Finde den Ansatz auch mal ganz gut. Ist dann auch mal was anderes im Gegensatz zur Dauphiné im letzten Jahr, wo zwar offiziell die Dauphiné als Saisonziel ausgegeben wurde, aber alle wussten, dass es die Tour de France auf ihr sich da vorbereitet. Nichtsdestotrotz, also das Starterfeld, sage ich mal, jetzt hat nicht die Qualität wie bei einer Dauphiné bei der Slowenienrundfahrt, aber die Etappen, also gerade wenn ich das mal so durchgucke, Etappe 4, ist dann doch schon ein sehr, sehr guter Belastungstest. Da geht es zwar vom letzten Berg noch ordentlich bergab ins Ziel, aber das ist im Prinzip ein Ohr-Kategorie-Anstieg von der Tour, der auch bei der Tour de France sein könnte. Da sehe ich ihn sogar ja absolut in der Favoritenrolle, um das gesamte Rennen zu gewinnen. Vielleicht auch vor dem Hintergrund mal, dass er ja ansonsten hat er wenig Möglichkeiten, selbst was zu gewinnen. Also er ist eigentlich immer da am Start, wo entweder Pogacar, Vingegaard oder wie bei Basten hat jetzt auch ein Paul Sexas am Start ist. Und ja, er wartet immer noch auf seinen ersten ganz großen Sieg, sage ich mal. Also klar, er hat mal die Sibiu-Tour gewonnen beispielsweise oder die Tschechien-Rundfahrt, aber Slowenien-Rundfahrt wäre dann jetzt dann doch nochmal ein prestigeträchtigerer Sieg und das gibt einem dann nochmal Selbstvertrauen vor der Tour de France.
Wobei ich die Slowenien-Rundfahrt jetzt, wenn ich mir als die Etappen auch gerade durchgeguckt habe, insgesamt dann doch weniger anspruchsvoll im Sinne von Höhenmetern finde.
Absolut, ja. Also das gesamte Rennen, wenn man es so betrachtet, ist jetzt weniger anspruchsvoll als eine Tour de Suisse oder auch die Dauphiné zuvor, aber wir wissen ja jetzt nicht genau, wie er im Training sich belastet hat.
Absolut. Ja.
Hatte das da auch schon alles eingesammelt?
Ich glaube auch, klar, Rennkilometer sind immer was anderes, aber 100%. Also was der da alles im Training möglicherweise an Höhenmetern gesammelt hat, klar, da muss, aber auch wie du sagst, das wird definitiv, muss jetzt zu dem engsten Kreis der Favoriten gehören, dort bei dieser Rundfahrt. Jo, die gehen beide los am kommenden Wochenende. Nee, wann?
Also Stand jetzt, also wir haben Aufnahme am Dienstag und am Mittwoch beginnen die beiden Rennen, was ich tatsächlich, da wollte ich drauf hinaus, ein bisschen problematisch finde und schafft es auch nicht, die UCI eine Lösung zu finden oder irgendwer, dass die halt schwer lösen, dass du halt jetzt zum Beispiel Montag und Dienstag hast du ein Rennen gehabt, irgendwie, was übertragen wurde und jetzt hast du halt morgen an dem Mittwoch, hast du halt gleich fünf auf einmal, also die Frauentour des Swiss, die fahren ja parallel mit den Männern, startet dann auch noch, dann hast du noch die Belgien-Rundfahrt und den Nachwuchs-Giro. Also wenn du Radsport-Fan bist, kommst du schwer auf deine Kosten, aber ja, selbst für die Hardcore-Fans wird es schwierig, fünf Rennen gleichzeitig zu verfolgen oder fünf Tablets gleichzeitig irgendwo aufzubauen.
Ja, nee. Also das sind auch, das finde ich auch, also ich habe ja schon so oft genug Probleme, überhaupt alles mitzubekommen oder ein bisschen alles nachzulesen und ein bisschen was zu sehen. Das wird, bin ich auch bei dir, das geht so nicht, also das kriege ich dann auch nicht mehr hin und ja, ist dann bedauerlich. Wo wollte ich denn noch hin? Genau, wir haben noch diese eine Szene, die wir kurz hier droppen wollten, bezüglich des Rennens. Ich muss immer lustigerweise, du hast es hier reingeschrieben, Kopenhagen, Roskilde. Bei Roskilde muss ich natürlich immer an das Festival denken, wo man hier aus unserer Gegend gar nicht so weit, das ist ja gar nicht so weit weg von hier. Und Norden Deutschlands noch weniger. Ja, also, wer war es? Jasper Philipsen? Nee. Wer war da gestürzt?
Kopenhagen Classic haben wir noch, ja. Also das war
du hast mir als du mir den Link geschickt hast, hast du einer der Top 10 Fails im Jubel. Und wenn ich so
das war aber nicht bei dem Rennen, das war beim Grand Prix Gipping.
Ach so, dann habe ich das verwechselt. Oh, Entschuldigung.
Das Kopenhagen Sprintrennen ist jetzt meines Wissens nach das erste Mal in der World Tour gewesen in diesem Jahr.
Ach, dann habe ich das verwechselt. Ich wusste nur noch, das war in in Dänemark. Oh, dann habe ich ja für völlige Fake News hier verbreitet.
Nee, das war im Prinzip zwei ganz andere Orte und ja. Der Kopenhagen Sprint in diesem Jahr wenig anders zu erwarten in Kopenhagen, ja, also da hast du keine großen topografischen Erhebungen gewonnen, ja. Massensprint von Jasper Philipsen, da gab es jetzt eigentlich nicht so viel drumherum zu erzählen. Ich zweifle gerade immer noch an meiner Aussage, war das Rennen letztes Jahr schon mal in der World Tour oder nicht?
Ja?
Also das Rennen Kopenhagen Sprint. Tatsächlich, ja, es war letztes Jahr schon in der World Tour. Sehe ich gerade. Kam mir so vor, als wäre es dieses Jahr das erste Mal dabei gewesen, aber ja. Darauf, wo wir hinaus wollten, war der Grand Prix Gipping, also ja, genau. Traditionell immer kurz vor der Tour des Swiss und Dreierspitzengruppe fährt in Richtung Ziel, kommt zu einem Dreisprint zwischen Liam Stock von Lotto Intermarché, Vlasov von Red Bull, Boransko und Carapaz von EF. Liam Stock setzt sich ab und sieht schon wieder sichere Sieger aus, fängt aber zu früh an zu jubeln und dann ja, wird sein Fahrrad von der Windböe erfasst und er fliegt über die Ziellinie.
Ich wusste am Anfang auch gar nicht, wie das passieren konnte. Also ich konnte mir das gar nicht so richtig, also ich habe es zweimal geguckt, bis ich dann überhaupt Und dann habe ich es immer noch nicht verstanden. Beim dritten Mal habe ich so langsam erkannt, dass es irgendwas mit irgendwas von außen auf ihn Einwirkendes sein muss und eben den Wind. Weil selten habe ich so etwas, also habe ich noch nie gesehen, dass jemand da so weggetragen wird und dann auf einmal, und das dann noch auf der Ziellinie. Und ich habe auch ehrlich gesagt im ersten Moment nicht gemerkt, also ich habe nicht gesehen, dass der noch über die Ziellinie gerutscht ist. Ich dachte, der hätte auch verloren. Also ich dachte, die anderen zwei hätten
ihn noch überholt. Ich dachte im ersten Moment auch, Vlasov hat gewonnen.
Ja. Und ich so, ach du Scheiße, die arme Sau, was der sich heute Abend anhören muss im Hotel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann kam ich kurz danach irgendwie, also ich war dann in dem Moment nicht in der Lage nachzugucken, wie es denn jetzt ausgegangen ist oder wie viel da geworden ist. Und dann bekam ich kurz danach irgendwo eingespielt die Szene, wo dann, das war ja noch das Lustigste fast, wie die Linien, die Zielstrich-Kamera das gezeigt hat, wie er da über den Zielstrich gelaufen ist. Irgendwie muss halt jeder Fahrer gucken, wie er Medienaufmerksamkeit bekommt, ne? Ich glaube, er hätte sich lieber einen anderen Weg gewünscht, aber zumindestens da hat es jetzt keine negativen Konsequenzen für ihn.
Nee, zumindestens ein Social Media Star ist er jetzt schon mal.
Ja.
Aber letzten Endes muss man sagen, oder man kann immer nur wieder den Rat aussprechen, immer erst jubeln, wenn man hinterher der Ziellinie ist.
Erst die Hände vom Lenker, wenn der Zielstrich durch ist. Ja. Und wenn es uns nicht glaubt, dann ruft nochmal hier bei 035 Erik Zabel an. Der kann euch davon Mailand Sanremo nochmal was von berichten.
Das ist der Erfinder davon, ja.
Das ist für mich so der, das ist für mich wirklich der, die Definition von zu früh gefreut. Also Erik Zabel bei Mailand Sanremo. Für diejenigen, die noch, die deutlich jünger sind als wir, ich glaube, das wird man bei YouTube mit Sicherheit finden. Entweder unter Mailand Sanremo Erik Zabel oder Erik, wichtig, ne? Also nicht Rick Zabel, sondern Erik Zabel. Rick hat auch einen Vater. Oder wie wird auf Englisch Zielstrich-Fails wahrscheinlich nennen?
Finishline.
Finishing Fails. Cycling. Da gibt es bestimmt schöne Videos, muss ich gleich angucken. Alright, wie viele Tage sind es eigentlich noch zur Tour? Weißt du das durch Zufall auswendig? Sonst frage ich hier gerade mal jemanden.
Am 4. Juli geht's los, also das heißt, wir haben heute den 16. Juni, so gut 2,5 Wochen noch.
Wie viele Tage noch bis zur Tour de France? Na. Ah, das dauert nicht so lange.
17.
18.
Na gut, wenn du den 4. mitrechnest, dann sind es 18.
Ja, okay. Tja. Kann man, also ich muss sagen, jetzt nach dem Giro, ich freue mich zum Stand jetzt mehr, als ich es erwartet habe vor dem Giro.
Auf die Tour de France?
Mhm.
Ja.
Durch das Wingegard. Hätte der verloren jetzt, dann hätte ich jetzt weniger, also ich hätte genauso Bock auf den Tour, wie ich jedes Jahr Bock auf die Tour hätte, aber irgendwie, das ist noch so ein bisschen, das macht mir noch mehr Hoffnung auf eine spannende Tour. Das möchten wir alle. Thomas, das war mir ein Genuss. Ich finde es schön, dass wir den Giro doch noch irgendwie so rumgekriegt, also um die Ecke gekriegt haben, obwohl er eigentlich hätte es fast gar nicht verdient gehabt, aber aus Respekt auch vor dem Sieger. Und ja, schön, dass wir die Dauphiné zusammengefasst haben, dass wir Ausblick auf Tour de Suisse und Slowenien-Rundfahrt. Und dann würde ich sagen, sprechen wir uns in so circa 2 Wochen mal für die Tour-Vorberichterstattung, oder? Da müssen wir nochmal
was
dengeln. Also ich hatte zum Beispiel wieder komplett vergessen, dass wir zweimal die Alpe d'Huez fahren.
Ja, damit hadere ich tatsächlich. Also so schön die Vorfreude jetzt bei den Fahrern auch ist, in Richtung Tour de France hadere ich immer noch ein bisschen mit dieser Strecke.
Möchtest du dazu noch was sagen oder heben wir uns das auf?
Heben wir uns lieber für die nächste Runde auf.
Ja, du bist ja immer die Diplomatie in Mensch geworden, aber sehen wir uns auf. Das war sehr schön. Oh, ich bin gerade mal auf die Tour de France-Seite gegangen. Ich bin ja nicht so Fan von so offiziellem Merch. Ne? Also so zum Beispiel die Red Bull Bora Hansgro Essential Cap in Blue brauche ich jetzt nicht, aber wenn du mir ich schicke dir mal den Link von Le Boutique de Tour. Da gibt es, ich weiß nicht mehr, welche Fußball-WM, jetzt kommt das Fußball-WM doch hier vor, was ich eigentlich gar nicht wollte, welche Fußball-WM das war, aber es gab mal eine Fußball-WM, glaube ich, die hatte vom Logo her, also vom Style des Logos her, sah die so ähnlich aus. Boah, jetzt habe ich ein T-Shirt gesehen, das ich hübsch fand und jetzt heiliges
Blech. Ich dachte ja, du willst diese schöne Tissot-Uhr haben.
Ja.
Ja, die würde ich auch nehmen.
Die würdest du, nee, ich störe nicht auf Uhren. Also ich wüsste zwei Uhren, die ich glaube ich aus dem Stand, nee, zwei Uhren, die ich aus dem Stand nehmen würde, aber die kommen nicht aus dem Hause Tissot. Ich hab jetzt den Link gefunden. Also dieses T-Shirt finde ich ausgesprochen hübsch. Also ausnahmsweise mal. Ich finde da nicht so viele so hübsch, aber diese Grafik finde ich sehr gelungen. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, das ist.
Du teilst meine Meinung offensichtlich nicht, was aber auch okay ist. Es geht ja um Geschmack.
Ist so ein bisschen, also keine Ahnung, wenn ich den ganzen Tag neben dir im Büro sitzen müsste und mir dieses T-Shirt die ganze Zeit angucken müsste, hätte ich nach 5 Minuten irgendwie Halluzinationen wahrscheinlich, weil ich so.
Ja. Das ist genau das, was
so flashen würde.
Genau das ist meine Absicht. Das sind aber ein paar, bei die ich ganz hübsch finde. Also hatte ich schon lange nicht mehr. Früher war doch der Ausrüster. Doch, das gibt's auch als Pulli. Oh, das kaufe ich. Schicke ich meiner Frau direkt hier Weihnachten. Früher war doch, wie heißt denn nochmal, Le Coq Sportif.
Genau.
Die Hersteller von dem, also die Sponsoren des gelben Trikots, und das ist seit ein paar Jahren nicht mehr so. Und die hatten früher dann auch wirklich richtig schöne T-Shirts und Pullis und so weiter, thematisch sozusagen passend. Aber, muss ich meiner Frau wohl mal den Link schicken hier. Diese ganz unauffällig zukommen lassen. Siehst du, gut, dass du doch über die Tour de France zumindest kurz angesprochen hast, sonst hätte ich den Link nicht gefunden. In diesem Sinne, atmet mal durch, dass der Giro jetzt sagt. Guckt weiter Slowenien und Swiss-Rundfahrt. Und ja, schon mal Streckenheft zur Hand nehmen, ne, ein bisschen gucken. Und wir hören uns dann in so circa 2 Wochen. Ich guck mal, ob wir vielleicht vorher noch einen kleinen Velo-Snack zwischendurch schieben können. Da hätte ich auch, da haben wir eigentlich richtig große Lust zu. Es fehlt immer nur Zeit im Moment. Und bedanke mich, Thomas. Wünsche nicht zu heiße Tage nach München. Dass die Gewitter nicht zu groß sind und dass du zum Radfahren kommst. Und das wünsche ich auch allen Hörerinnen und Hörern. Bleib gesund, fahrt viel Fahrrad und vive la Tour. Tschüss.
Tschüss.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also, schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.